ja von der Praxis her ganz doll begeistert bin. Und ich habe das jetzt mal so überschrieben, Joch der Erwartungen. Und habe so gedacht, Erwartungen haben wir ja alle irgendwo. Jeder erwartet irgendetwas, wünscht sich irgendetwas, kann man auch sagen. Ob in Erwarten, das Wort Warten drinne, also es kann sich manchmal auch hinziehen. Und ebenso beim Frühstückstisch habe ich schon gedacht, was da auch an Erwartungen geäußert wurde oder so Dinge, die so ein Thema auch drinne stecken dann. Und ich habe in dem Moment gedacht, ich gehe auch immer mit einer Erwartung zum Friseur, dass die das machen, was ich will. Und das passiert nur ganz selten und dann bin ich frustriert und ärgerlich und mache beim nächsten Mal wieder alles alleine. Aber ich denke, es soll ja doch ein bisschen tiefgründiger heute sein. Und mir kam so als erstes der Gedanke, ich wollte mal so durch die Bibel durchgehen und gucken, wo spielen dort Erwartungen oder Wünsche eine Rolle und wie sind die Leute der Bibel damit umgegangen. Und der erste, der mir begegnete, war Gott selber. Und wo ich gedacht habe, so Adam und Eva im Paradies, Gott hat ihnen also ja, wunderbare Lebensbedingungen geschenkt in seiner Gemeinschaft, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne alles, mit einer einzigen Begrenzung. Und ich denke, vielleicht hat Gott sogar eine Erwartung gehabt, dass die beiden das packen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch gewusst, das Ding geht nach hinten los irgendwann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnte ich es mir gut vorstellen, dass hier auch eine Erwartung war, in meiner Gemeinschaft, in meinem ja, Umfeld, da geht es ihnen gut. Es ist ein Umfeld, wo Vertrauen ist, wo intakte Beziehung ist. Ja, und er hat ihnen einen freien Willen gegeben. Vielleicht lag darin schon das Risiko. Und wir haben es ja auch, diesen freien Willen. Und ich denke, vielleicht war Gott enttäuscht, aber vielleicht hat er auch gedacht, na gar, ja, das wird schon, das kriege ich wieder hin. Er hat ja alle Möglichkeiten. Uns geht es da manchmal anders. Für uns war das Paradies dahin. Alle drei wurden bestraft, Mann, Frau und Schlange. Und ich denke, bei uns ist es manchmal ähnlich. Auch wir können an bestimmten Punkten sicher Gott auch enttäuschen, wo er vielleicht ja, hofft und sich wünscht, dass wir ihm vertrauen. Ich glaube, dass das sein größter Wunsch ist, dass wir ihm vertrauen. Und so wie Jesus traurig war über Jerusalem und Gott ja auch nicht jemand ist, der keine Gefühle hat, er hat sie geschaffen, denke ich, dass er vielleicht auch manchmal traurig ist, wenn wir seine guten Angebote nicht wahrnehmen, nicht erkennen oder vielleicht sogar mit unserem freien Willen ablehnen. Also wo dann vielleicht auch bei ihm eine Täuschung ist, aber das Schöne ist bei ihm wiederum, die Liebe ist größer. Wir haben Jesus bekommen, wir haben Vergebung und wo wir diese Dinge, wo wir mal falsch gelegen haben, auch wieder ja, auch korrigieren können. Dann bin ich so auf Abraham gekommen und da habe ich gedacht, das war eigentlich einer, der, ja, sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet von Gott. Und der hat in guter Weise erwartet. Also Gott hat ihm eine Verheißung gegeben, dass er der Vater vieler Völker wird und Nachkommen wie Sterne am Himmel, wie Sand am Meer. Und Abraham hat geglaubt und vertraut. Und da ist für mich so diese Erwartung, wenn es in Richtung Gott geht, da scheint das Ding weniger gefährlich zu sein, weil Gott zuverlässig ist. Im Gegensatz zu seiner lieben Frau, die erwartete gar nicht. Die glaubte auch nicht, schwanger zu werden. Und dann erleben wir, was manchmal so Erwartungen, gut, Gott hat es gesagt, sie hat es ja dann auch gehört. Es passierte nichts, der Glaube war nicht da und sie hat gesagt, so, ich muss aktiv werden und hat die Hagar in den ehelichen Bund mit reingeholt und was daraus geworden ist, das wissen wir alle, das ging doch ziemlich nach hinten los. Für sie selber auch, hat ihr viel Herzeleid gebracht und auch, ja, was dann aus diesen beiden Linien entstanden ist. Dann kam hier Rahel und Rahel sieht, wie Lea ein Kind nach dem anderen kriegt und wird neidisch und unzufrieden und sie hat sicherlich auch gewartet, erwartet, dass sie schwanger wird, dass sie jetzt endlich mitbieten kann und dann bekommt dieser Satz, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Und da denke ich im gleichen Moment so an Hannah, die auch Not hatte, Kinder zu bekommen und sie hat ihre Erwartungen auf Gott geworfen. Ne? Wir wissen das, sie ist in den Tempel gegangen, hat gebetet, hat gefleht und Gott hat sie erhört Und ich denke, dass sie dort auch nicht verbittert war, sondern sie ist in Dankbarkeit gewesen. Anders als Rahel hier. Schaffen wir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Und Jakob ist zu Recht zornig und sagt in diesem Satz, bin ich Gott, ne, der dir deines Leibes Frucht verwehrt? Also was willst du von mir? Und hier ist so eine enttäuschte Erwartung, wo wir sehen, wie die Zorn auslöst. Unmut und bei Rahel, vielleicht war es ein temperamentvolles Weib, so weit, ne, dann sterb ich. Ne? Also sie legt sich hier sogar fest, was nicht ungefährlich ist, wenn nicht, so sterbe ich. Und da denke ich, macht auch die Bibel uns was deutlich, wo wir als alte Seelsorger, ne, aufpassen, wenn jemand sich festlegt in so einer Weise, dass wir dann sagen, geht nicht, komm, mach das rückgängig, tu da Buße drüber, hier greift sonst der Feind ganz arg zu. Also Jakob verweist sie auch auf Gott. Ne? Bin ich Gott? Also geh zu ihm hin und erwarte das nicht von mir. Ich bin hier nicht zuständig für. Dann habe ich an Potiphars Frau gedacht. Sie erwartet, dass sie den Josef verführen kann. Sie begehrt ihn und stellt ihm nach. Und als dieser Plan misslingt, da lügt sie, da beschuldigt sie Josef, da geht sie in die Opferrolle rein, hasst ihn. Und wir wissen, wie das auch ausgegangen ist. Josef war gesegnet und hat nichts falsch gemacht. Und für Potiphars Frau ging es übel aus. Also ihr eigener Mann beschämt sie sogar. Und dann auch unser David. Ist mit seiner Truppe unterwegs und die haben Hunger, die brauchen Lebensmittel, war wohl doch eine größere Truppe. Und sie denken, Mensch, wir haben Nabals Hirten geschützt, haben ihnen garantiert, dass sie nicht überfallen werden. Dann klopfen wir nochmal an Nabals Tür und wir erwarten, dass der uns dann auch versorgt mit Lebensmitteln. Also eine Gegenleistung eigentlich für ihren Personenschutz, sag ich mal. Und David, der eigentlich uns bekannt ist als einer, der sehr auf Gott vertraut hat, der auch bei allem Blödsinn, den er gemacht hat, immer wieder die Kurve gekriegt hat, Buße getan hat und zu Gott gegangen ist. Hier an dieser Stelle werden wir erwartet etwas von einem Mann. Und als der mitbekommt, der verweigert sich, der will ihm nichts geben, da wird David so zornig und sagt, jetzt ziehen wir los und machen die Kurs. Ne, das reicht jetzt. Wir haben die beschützt und nicht mal das gibt er uns. Und auch hier wissen wir, Abigail bewahrt ihn davor und damit ist sie auch zutiefst dankbar dafür, dass er nicht Blut vergossen hat. Und wo vertraute er hier auf Gott? Ne? Herr, wir haben Hunger, ne? Hilf uns, schaffe du uns Brot. Und ich denke, da kommt er uns auch so menschlich entgegen, weil diese Gefühle von Zorn bei nicht erfüllten Erwartungen, ich glaube, das kennt jeder von uns. Und dann habe ich noch den, weiß nicht, ob ich den jetzt richtig ausspreche, Ahitophel oder Tofel oder wie da auch immer hieß dieser. Irgendein Toffel, genau. Und der hatte sich ja, als Absalom so gegen David aufgestanden ist, auf Absaloms Seite geschlagen. Und hat dann Absalom den Rat gegeben, David und seine Truppen bei Nacht zu überfallen. Und er war wahrscheinlich wirklich auf diesen Trip, wenn ich Absalom mit auf den Thron helfe, dann bin ich sein Ratgeber und dann steige auch ich in dieser Hierarchie. Also er muss schon jemand gewesen sein, der hier sehr auch auf Beachtung aus war. Und dann kommt ja besagter Hushai oder Hushai. Schwierig, ich habe auch Gethsemane früher gesagt. Okay, und der sagt, nee, Absalom, du kennst deinen Vater, ne? Der ist mutig wie ein Bär, der ist kampferfahren und macht das ganze Ding von Ahitophel, also praktisch zunichte. Und Hushais Rat wird umgesetzt. Und dann lesen wir, als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er seinen Esel, machte sich auf und zog heim in seine Stadt und bestellte sein Haus und erhängte sich. Starb, wurde begraben bei seinen Vätern und so weiter. Also, wo ich gedacht habe, der hatte eine Erwartung, einen Plan, der war nicht umzusetzen. Er hat auf menschliche Weisheit vertraut hier und ganz egoistische Ziele da wahrscheinlich auch verfolgt und an Gottes Plan sowieso vorbei und er erhängte sich. Und da spann sich dann schon der Bogen ins Neue Testament Judas, wir wissen, auch er hatte eine Erwartung, wurde nicht erfüllt und als er mitbekommen hat, dass er da völlig verkehrt gelegen hat, ging auch er und erhängte sich. Und da denke ich, was ist es, ne, dass Menschen, wenn sie auf etwas warten, Erwartungen haben? Bei diesen Beispielen fällt mir immer wieder ein, so wie sie nicht ihre Hoffnung, ihre Erwartung auf Gott gesetzt haben, ging das irgendwo nach hinten los und hat auch negative Emotionen, Reaktionen in ihnen hervorgerufen. Es birgt also so eine Enttäuschung und so eine Verletzung, Frust in sich, wenn das Erwartete nicht eintrifft. Einzige Ausnahme für mich so, als ich das mir angeschaut habe, habe ich gedacht, ja, wenn wir etwas von Gott erwarten und wenn es nicht aufgrund von irgendwelchen egoistischen Dingen ist oder wo wir uns nicht am Wort lang handeln, also da, wo wir Gott den freien Willen, den er gegeben hat, auch in der Weise gebrauchen, dass wir uns seinen Willen unterordnen. Also das Spurgeon hat da so einen Spruch, der hängt bei uns: Wenn Gottes Wille unser Wille wird, dann lässt uns Gott unseren Willen. Also das ist so ein Stück eine Garantie bei Erwartungen, weil Gott enttäuscht nicht. Er handelt nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Auch hier ist eine Falle, wenn wir etwas erwarten von Gott und ihm da Vorschriften machen, wie es sein soll, was er tut. Ich denke, auch dann werden wir wieder enttäuscht und werden auch ja, mit vielleicht negativen Gefühlen reagieren. Ich bin auf dieses Thema eigentlich in der Seelsorge gekommen, weil ich sehr oft erlebe, dass Menschen Wünsche und Erwartungen haben an andere. Manche tragen sie beständig in sich, andere sprechen sie aus und manchmal haben frustriert, traurig oder wütend damit auch oberflächlich aufgegeben. Aber diese Dinge, die sind oft in uns. Und wenn ich zu Anfang gesagt habe, das Thema Joch der Erwartungen, wo ich denke, das kann wirklich auch diese Erwartungen, die können ein Joch sein. Also ich wünsche mir etwas auch zutiefst, was auch nicht nur negativ zu sehen ist, wo ich vielleicht auch im Mangel gewesen bin. Wir wissen, es gibt keine perfekten Eltern. Und unsere waren es nicht und wir selber sind es auch nicht. Und das hat natürlich zur Folge, dass auch immer wieder Kinder aus Elternhäusern herausgehen, die auch an bestimmten Punkten Mangel haben. Ja. Und dieser Mangel, der begegnet mir also oft in Gesprächen und der ist den Menschen oft gar nicht bewusst, aber sie handeln aus diesem Mangel heraus. Also sie haben ein Joch, in dem sie laufen, das ihnen oftmals nicht mal bewusst ist. Und da war mir das so interessant, was ist denn überhaupt Joch? Und diese Stelle im Jesaja 58, die war mir so ein Stückchen da immer hilfreich. Und zwar geht es hier eigentlich mehr um das rechte und falsche Fasten. Und Gott spricht mit seinem Volk, weil sie sagen, Herr, wir fasten, wir kasteien uns und du hörst es und siehst es nicht. Du reagierst gar nicht und Gott dann eigentlich in der Weise antwortet, ihr fastet, ihr kasteit euch und dann geht ihr wieder los und schlagt mit gottloser Faust rein. Das ist kein Fasten, was mir gefällt. Ne? Ihr seid mit eurem Herzen gar nicht bei mir. Und dann kommen diese Verse, das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Und dann geht es eben weiter, ne? Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führ ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Ging es hier zuallererst um dieses Lass los, die du mit Unrecht gebunden hältst. Und bei diesem Vers 6, da habe ich gedacht, Joch, was sagt Bruns? Ich lese dann oftmals im Bruns nochmal nach, weil der mit Erklärungen arbeitet. Und der übersetzt also diese Punkte in Vers 6, Fesseln des Unrechts aufzulösen, Bande der Knechtschaft zu lockern, Vergewaltigte in Freiheit zu setzen, jedes Joch zu zerbrechen. So, und da war ich dann beim Joch und habe gedacht, jetzt gucke ich doch mal, in welchem Kontext ist Joch in der Bibel immer wieder zu finden. Und da haben wir Isaak und Jakob, wo also Esau prophezeit wird, dass er irgendwann das Joch des Jüngeren von seinem Hals reißen wird. Und hier steht ja wirklich, Joch, er dient ohne Segen. Also den Segen, den hat der Vater dem Jakob gegeben. Und er muss dieses Joch jetzt tragen, dass er untergeordnet ist unter dem Jüngeren. Er hat es verspielt. Dann hat auch im dritten Mose Gott dann das Joch der Knechtschaft in Ägypten zerbrochen. Das wissen wir, also Joch hier, Knechtschaft, Gefangenschaft. Und dann begegnet uns das immer wieder auch bei den Sühneopfern oder auch da, wo Mord geschehen ist mit unbekannten Tätern, sage ich jetzt mal, wo also fehlerfreie Kühe als Opfer oder auch beim Gott der Bundeslade benutzt werden und wo immer nochmal gesagt wird, fehlerfrei und die noch nie ein Joch getragen haben. Also die noch nie irgendwo eingespannt waren, unfrei waren, sage ich mal, ne, sondern da wird Wert drauf gelegt, dass es solche Kühe sind, noch nie ein Joch. Im 5. Mose wird dann Gott ankündigen, Fluch und Segen. Und dort sagt er, dass er dem Volk sagt, sie werden ihren Feinden dienen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel. Und er wird ein eisernes Joch auf den Hals legen. Und da habe ich gedacht, das macht eigentlich nochmal deutlich, ein Joch ist ja in der Regel aus Holz, soweit ich das mit meinen begrenzten landwirtschaftlichen Kenntnissen weiß, aber ein eisernes Joch, also das drückt aus, das ist nicht nur ein Joch, in dem ich laufe, was eine Richtung vorgibt oder ja, mich begrenzt, sondern das ist auch etwas, was richtig scheuert, was mir wehtut, ne, was ich richtig schwer tragen muss. In Jeremia finden wir dann auch ein hartes Urteil, dass das untreue Gottesvolk hat Gottes Joch von jeher zerbrochen und Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht unterworfen sein. Also das war für mich schon ein ziemlich hartes Wort. Das untreue Gottesvolk hat Gottes Joch zerbrochen. Wo ich nach all dem, wo ich bei Joch jetzt geguckt habe, gedacht habe, immer dort, wo Gott ein Joch aufgelegt hat, wo das in der Bibel vorkommt, waren das positive Dinge. Also Gottes Joch, ne, wir kommen noch im Neuen Testament, Jesu Aussage dazu, dieses Joch, was Gott uns auferlegt, das kann auch sehr einengend manchmal sein und wo unser Fleisch gegen aufbegehrt, aber es ist ein Joch, was uns nicht schadet, sondern eher was uns schützt. In Jeremia kündigt dann auch der Prophet an, dass Gott dem König von Babel Macht gegeben hat, die Völker, die dort betroffen waren, zu unterjochen, also dass er sein Joch auf sie legt und er sagt, nehmt dieses Joch auf euch. Ne, wer dieses Joch auf sich nimmt, der wird überleben. Also auch hier wieder dieser positive Aspekt vom Joch. Klagelieder sagt, schwer ist das Joch meiner Sünden. Wir wissen, ne, wer sündigt, der ist der Sünde Knecht, also Knechtschaft, Gefangenschaft, Joch. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage, also dass er gehorsam ist. Ne? Da kommt auch mehrfach in den Sprüchen. Verachte nicht die Mahnung deiner Mutter, die Weisung deines Vaters. Und ich denke mal, das ist dieses Joch auch, ne, lauf in der Spur, die ich dir vorgegeben habe. Wenn du das tust, wirst du gesegnet sein. Und auch nochmal ein Joch von Gott. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung. Also da merken wir wieder dieses sanfte Joch eigentlich schon, was Hosea hier beschreibt. So, und dann haben wir ja, was Jesus gesagt hat, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und da empfinden wir Joch überhaupt nicht als schlimm, sondern das sind zum Teil auch für jeden von uns schon ganz persönliche Erfahrungen. Wenn ich dieses Joch abstreife, also eigentlich diese Wichtigkeit der Gebote Gottes, der Weisungen von Jesus, dann werde ich Schaden nehmen. Also wo Joch hier nicht steht, du bist nur eng geführt, wir haben trotz Joch den freien Willen. Also das ist fast wie ein Widerspruch. Wir laufen in einem Joch, wenn wir es freiwillig auf uns nehmen, aber wir haben auch die Freiheit zu entscheiden, ich will das nicht und ich gehe jetzt nur meine eigenen Wege. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Das ist ein Spruch aus der Apostelversammlung in der Apostelgeschichte, wo also überlegt wurde, ne, was trägt man den Heidenvölkern auch auf, was sollen für Gebote gehalten werden, wo man hier auch sagt, nicht ein altes Joch zu verwenden, sondern wirklich, jetzt gibt es Jesus. Ne, das Joch hat eine ganz andere Funktion, ist eine ganz andere Art Joch. Und den Vers kennt ihr auch, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und da habe ich gerade so ein Gespräch, was ich in der letzten Zeit hatte, so im Ohr, wo jemand so mit, also als Frau mit den Brüdern und mit dem Vater gerangelt hat. Die waren stark, die waren sportlich und sie als kleines Mädchen immer versucht, ihnen irgendwo nachzueifern. Und dieses Joch trägt sie jetzt noch und ist schon eine reife Frau mit erwachsenen Kindern. Also wo dieses Joch, ich möchte so sein wie sie und nur das gilt auch bei denen. Und ich möchte immer noch gerne für meinen Vater und für meine Brüder auch jemand sein, den sie respektieren. Und im Gegensatz zu denen aber wird sie immer in diesem Joch auch festgehalten von diesen Männern, dass sie sie als schwach sehen, weil sie hat eine Scheidung hinnehmen müssen, sie hat die Kinder allein großgezogen. Und sie sehen nicht, was Gott eigentlich an Gutem getan hat, wo er sie segnet, dass sie dort in dieser ganzen Not, die sie erlebt hat, ja so viel erlebt hat mit ihm und gesegnet wurde, erkannt hat, was wirklich wichtig ist. Und da habe ich mal in einem Gespräch zu ihr gesagt, diese Worte, wo Jesus sagt, selig ist, sind die geistlich Armen, sind die, die um Ungerechtigkeit willen leiden und, ihr kennt das. Also alles Sachen, die für unser Fleisch überhaupt nicht verheißungsvoll sind. Ne, da müsste eigentlich vom Fleischer stehen, selig seid ihr, wenn euer Konto gut gefüllt ist. Selig seid ihr, wenn ihr gesund seid. Ne, selig seid ihr, wenn euch die Menschen mögen, wenn ihr Karriere machen könnt. Also das ist das, was die Welt will. Und wo ich zu ihr dann auch gesagt habe, du bist selig an dieser Stelle, weil du erkannt hast, was Gottes Joch ist und was für dich gut ist. Und das können deine Verwandten gar nicht sehen, weil sie völlig andere Maßstäbe haben. Ein anderes Joch, Erfolg, ne? Ein menschliches, ein weltliches Joch. Und ich denke, an dieser Stelle ist der Bezug dann zu uns dran. Unterwerfung, Knechtschaft, tragen wir ein Joch? Wie sieht das aus? Ist es uns überhaupt bewusst? Habe ich schon mal drüber nachgedacht, welches Joch ich trage, weil diese Jochs habe ich so den Eindruck jedenfalls bei mir auch gewonnen und auch bei den Menschen, die kommen, dass uns diese Gefangenschaften, dieses Jochtragen oft gar nicht bewusst ist, dass wir gar nicht wissen, in welchem Joch wir laufen. Oder haben wir auf Menschen ein Joch aufgelegt? Und darum bezeichne ich das auch oft in den Gesprächen als Joch der Erwartung. Und prüft einfach mal für euch selber, wo erwarte ich etwas von einem Menschen, einem Freund, dem Ehepartner, einem Kollegen, Vater, Mutter, anderes Familienmitglied, Sohn, Tochter. Und wenn wir die Erwartungen, das Joch von den Schultern eines Menschen nehmen, dann setzen wir ihn frei. Und das Kuriose ist, dass diese Menschen das sogar spüren. Also ich darf da auch ein Zeugnis erzählen. Ich habe jemanden kennengelernt, wo die Mutter jemand war, die keine Emotionen hatte und also keine Gefühle dem Kind vermitteln konnte und recht spröd dort war. Und das Kind hat versucht, durch Leistung, weil sie gemerkt hat, es gab Liebe, so ein bisschen Zuwendung, wenn ich was Gutes gemacht habe. Und er hat sie dann versucht, ganz gute Leistung in der Schule zu bringen, stand überall auf 1 und immer super. Und die Mutter hat es nicht belohnt oder in irgendeiner Weise jetzt großen Tara gemacht. Und das hat sich durch ihr ganzes Leben hingezogen. Und jetzt kam sie auch ins Gespräch und sagte, wenn sie die Mutter besucht, hat sie immer das Gefühl, dass sie wie gehemmt ist. Also sie sagt nicht die Dinge, wie sie sie denkt, auch in ihrer Beziehung, sondern sie hält sich dort immer ein Stück zurück, weil sie das Gefühl hat, wenn ich jetzt mit meiner Mutter Klartext rede, dann macht sie noch mehr dicht, dann kriege ich gar nichts mehr. Und war in dem Moment ja auch unfrei. Ne? Und da habe ich gesagt zu ihr, wenn wir so jenseits der 18, 20 sind, dann ist es vorbei, dass wir Erwartungen an unsere Eltern stellen sollten. Und durch den Mangel aber, der vielleicht angelegt wurde, sind diese Sehnsüchte in uns und die sind oft unbewusst. Also wir tragen ein Joch. Mensch, wann sagt die Mutter mal oder der Vater mal, das hast du gut gemacht, Junge. Mensch, gut, ne, komm mal her. Und das finde ich klasse. Und Väter, wissen wir, geben ihren Kindern ihren Wert. Und wenn nicht den Wert, sondern ihr wisst, welchen Wert ich meine. Und wenn das nicht glückt, was sehr oft passiert, dann versuchen wir natürlich mit allen möglichen Mitteln diese Sicherheit im Leben zu bekommen. Und die einen versuchen es durch Leistung, andere haben es versucht mit Leistung, sind gescheitert und gehen mehr in die depressive Ecke und sind traurig darüber. Und bei dieser Frau war es so, dass sie gehemmt war, dass sie nicht noch mehr verlieren sollte. Ich habe gesagt, lassen Sie die Mutter frei. Ne? Nehmen Sie das Joch von den Schultern Ihrer Mutter, weil die spürt das vielleicht auch. Und das war auch so. Also Menschen, von denen wir etwas erwarten, die werden unbewusst in den meisten Fällen, aber reagieren wir ungefähr, lass mich in Ruhe, was willst du von mir? Ne? Und viele Eltern auch, ne, die das überhaupt nicht begreifen, Väter, die das nicht mitbekommen, was eigentlich ihre Kinder noch wollen von ihnen. Und wir laufen ja auch in diese Falle, dass wir es vielleicht auch dort nie bekommen werden. Ne? Wenn unsere Eltern sich nicht verändern, wenn die nicht mitbekommen, wo wir Mangel davongetragen haben, dann ist dort schon mal aussichtslos und zum anderen haben sie auch nicht mehr die Pflicht, wenn wir erwachsen sind. Sondern wir sollen losgehen, verlassen, sie sollen uns loslassen. Sie sind also die falsche Adresse, noch als Erwachsener etwas zu verlangen. Wir tun es aber unbewusst. Ich habe das auch sehr massiv getan und bin genau da gelandet, wo auch David war. Ich habe Wut gehabt, ich habe Zorn und Hass gehabt. Und das Verhängnisvolle ist dann, wenn wir hier so einen Mangel haben, und das habe ich auch am eigenen Leib gespürt, dann übertragen wir das oftmals auch auf den Menschen, der uns ganz nah ist, auf unseren Ehepartner oder auf andere. Und wenn der dann nicht so reagiert, mir das gibt, was ich eigentlich vom Vater erwartet habe, dann kriegt der auf die Haue dafür. Und Gerald, als der es begriffen hatte und ich dann irgendwann auch, hat er immer gesagt, guck mich an, ich bin dein Mann, ich bin nicht dein Papa. Und ich habe immer nach Wegen gesucht, wie werde ich das los, diesen Mangel, dieses sich nicht wert fühlen, obwohl ich wusste, Jesus liebt mich, Gott achtet mich wert. Das hat in meinen Gefühlen noch nichts bewirkt. Ich brauchte dort wirklich Heilung. Und bei dieser Frau ist dann Folgendes passiert. Ich habe gesagt, sie sind wie ein Wels an der Aquariumscheibe. Aber bei der Mutter, ne? Gib mir. Ich mache das dann oft mit irgendwas deutlich. Und ich sage, lassen Sie los. Und wir lösen mal, das ist eine ungesunde Bindung hier noch an die Mutter, die muss ihnen nichts mehr geben, sie dürfen nichts mehr verlangen. Und Gott will diesen Mangel nicht füllen, der geht nicht mehr zu füllen, ich bin nicht mehr klein, ich kriege das nicht mehr, aber er kann ihn heilen. Und dann haben wir gebetet und sie ist dann irgendwann zu ihrer Mutter und hat sie besucht und kam dann wieder und sagt, Vater, jetzt muss ich Ihnen aber was erzählen. Und sie war so die Erste, die mit diesem Joch von mir behandelt wurde. Und heute sage ich, das ist das 99,9% Gebet, das haut immer hin und erlebt da ganz tolle Sachen mit, was Gott da tut. Und sie kam wieder und sagte, Frau Dermett, wissen Sie, wie das war? Ich war bei meiner Mutter, ich hatte eine Freiheit, ich habe ihr sogar mal widersprochen und das war überhaupt nicht schlimm. Die hat überhaupt nicht böse reagiert oder mich abgelehnt, sondern ich hatte eine Freiheit, mit der zu reden, ich hatte keine Hemmungen. Und das Beste ist passiert, als ich nach Hause gekommen bin. Seitdem ruft sie fast jeden Tag an und sagt immer, na mein liebes Kind, wie geht's dir heute? Nun sagt ihre Tochter schon, Mama, geht dir das nicht ganz auf den Keks? Und sie sagt, nee, noch genieße ich's. Und dann sage ich, merken Sie, was da passiert ist. Sie haben losgelassen. Ne? Hier ist auch was gelöst worden im seelsorgerlichen, ungute Bindung. Und die Mutter hat gemerkt, obwohl die nicht gläubig ist, der Wels hat losgelassen. Und jetzt kann sie das geben, was sie hat. Und sie merkt nicht mit diesem Druck, da will einer was von mir, wo ich merke intuitiv, ich kann es gar nicht geben. Und das ist so, sag ich mal, auch der Punkt, wo ich gedacht habe, so ein Leistungsjoch. Also es gibt, glaube ich, Legionen von Männern, die von ihren Vätern nicht diesen Wert bekommen haben und die mit Leistung versuchen, hier zu punkten. Und das Verhängnisvolle ist, da kann der Vater längst schon tot sein. Sie bleiben dann in diesem Muster verhaftet. Es gilt nur, zielorientiert irgendwas aufzuweisen, darzustellen. Und sie laufen in diesem Joch und kommen nie an. Ne? Weil der Vater ist vielleicht schon nie angekommen, das Level war immer hier. Und der Sohn hat auch nie ankommen können beim Vater. Und sie dann auch immer hier oben die Latte liegen. Und ja, erreicht sie nicht. Und mit zunehmendem Alter erleben wir das dann, kommt Frustration, kommt Traurigkeit. Ich schaff's nicht. Oder ich laufe dort immer wieder gegen Wände. Vater und Mutter sind also hier wirklich ein Klassiker bei erwachsenen Kindern. Und einfach zu merken, wir haben nicht mehr das Recht, jenseits der 18, 20 etwas von ihnen zu verlangen. Denn das Scheitern ist ja darin begründet, wenn ich von jemandem etwas will, was der mir nicht geben kann oder vielleicht sogar nicht geben will, auch sein Wille ist frei. Dann greife ich also immer in eine Richtung, wo ich enttäuscht werde. Und wenn ich von meinen Kindern irgendwas erwarte, wenn ich sie nicht loslasse, dann werden die mich enttäuschen, logisch. Wenn ich von meinem Partner etwas erwarte, und alle Erwartungen sind ja nicht negativ, ne? Wenn ich erwarte, dass er mir treu ist, dann hoffe ich, dass sich diese Erwartung erfüllt, ne? Dass ich dort nicht enttäuscht werde, aber ich kann enttäuscht werden. Ne? Wenn meine Eltern mich nicht so lieben, wie ich das erwarte, werde ich enttäuscht. Und dieses Joch wirklich von den Schultern von Jesus wegnehmen zu lassen, das erlebe ich immer wieder, dass das eine Riesenbefreiung ist. Eine sagte mal, oh, ich fühle mich jetzt wie ein Vogel. Ich könnte richtig, die merken richtig, wie eine Last von ihnen weicht. Ne? Wenn diese Erwartungen weggegeben werden und man vergibt, man Buße tut, man gelöst wird und sagt, ich gebe diesen Menschen frei. Wir sind da nicht besser als David. Und ich habe nochmal eine Bibelstelle, was dann auch nach diesem Fasten kommt, wo Gott sagt, wenn wir dieses Joch, also der Erwartungen, der Bedrückung von den Schultern anderen nehmen, was dann auch er uns verspricht, was wiederum eine Zusage ist, wie er damit uns umgehen wird. Und das erlebe ich dann wirklich auch bei den Menschen, die sich zu diesem Schritt entscheiden. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Und wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst. Und da ist nicht nur, denke ich, Brot mit gemeint. Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, dann kommt so diese Verheißungsstrecke auch noch für Israel. Und ich denke, wenn wir prüfen in uns selbst, wo habe ich Menschen eigentlich auch auferlegt, wo erwarte ich Sachen, wo setze ich Dinge voraus. Und ich denke, wenn ich so an die ältere Generation denke, so an meine Mutter, wir hatten vorhin gerade am Tisch das Thema, ne, wenn die dann sagen, hast du ein Hemd an, hast du dies mit oder jenes. Ich meine, das sind nur harmlose Erwartungen. Ne, und wo wir dann schon strampeln und sagen, Mutter, das ist nicht mal deine Sache, ne? Ich bin groß. Da musst du nicht mehr drauf achten. Und als Mütter wissen wir, wie viel schwerer es ist, an den Stellen die Kurve zu kriegen. Ich habe auch am Tisch erzählt, wo ich immer von Simon teilweise die Genehmigung hatte, in sein Zimmer zu gehen und auch Sachen, die schmutzig sind, dann in die Waschmaschine zu hauen. Und ich war dort aber sehr eifrig und das ging ihm dann auf den Keks. Und dann hat er sich schon bei Gerald beschwert und gesagt, Mutter, kriegt die Kurve nicht. Ne? Papa, sie hat es wieder getan. Und irgendwann bin ich in sein Zimmer gekommen, da lag so ein Shirt über den Stuhl gefledert und das wäre, ne, so ein Punkt gewesen. Und obendrauf lag ein kleiner Zettel und darauf stand, denk nicht mal dran. Das war für mich vielleicht noch nicht der Schlusspunkt, wo ich es geschlagen habe, aber er hat dann irgendwann gesagt, Mutter, es reicht jetzt. Ne? Und da habe ich gemerkt, bei den Mädels fiel es mir nicht so schwer, da habe ich es erwartet, ne, dass sie die Dinge rausbringen und war dann wirklich auch sauer. Ne? Also wo macht man sich hier auch als Eltern wirklich das Leben schwer? Ich denke, Erziehung ist gut und wenn man ihnen sagt, Grenzen und das wünsche ich jetzt und dass du das tust, aber wir merken, es ist normaler menschlicher Umgang und es ist wahrscheinlich auch normales enttäuscht werden bei diesem Ding. Da werden wir von umgeben sein, aber dieses zu erkennen, was ist ein Joch, was ich bewusst auf mich nehme, wo ich auch das mit Gottes Wort in Übereinstimmung bekomme, oder wo ist es ein Joch, was ich auferlege den Menschen und wo ich merke, passiert nichts. Wo verweigert er sich vielleicht auch ganz bewusst oder weiß gar nicht, was ich meine. Und wo trage ich selber noch Joche, Jochs, weiß ich nicht, in mir, die ich vielleicht noch gar nicht entdeckt habe. Ne, wo ich noch in einer Spur laufe, die nicht gut ist, die mich einengt, die mich traurig macht oder wütend. Und wenn wir in dem Joch Jesu laufen, da wissen wir, das hat selbst die Wissenschaft schon rausgefunden, dass wir Grenzen brauchen, Begrenzungen. Ein Mensch, der ohne Grenzen aufwächst, die Kinder, die nehmen Schaden, die werden regelrecht krank. Und da wünsche ich uns einfach, dass wir erkennen, ne, wo verteilen wir welche, wo haben wir Erwartungen, werden dort grillig, böse und kurios und wo haben wir selber noch welche in uns. Beten wir? Gucken mal, vielleicht zeigt euch Gott was, wo ihr heil und ja, ledig werden könnt und unten jochen.